will kurz ein bisschen die Frage von Kämpfen einordnen in die aktuelle Krisensituation und das historischen Hintergrund dafür geben, auch die Frage, warum ist es momentan noch so mau mit den Kämpfen? Der heiße Herbst findet ja noch nicht richtig statt. Ich will ein paar Zahlen nennen und das ein bisschen ausweiten, das Spektrum. Ich fange mal mit aktuellen Zahlen an, die erklären, warum es eine Diskrepanz gibt zwischen diesem Gerede im Sommer über die kommenden Aufstände. Nicht Frau Baerbock hat irgendwie Szenarien an die Wand gemalt, aufgrund der Verteuerung der Energiepreise wird es zu heftigen Revolten kommen. Die bleiben jetzt ja erstmal so flächendeckend, wie sich das vielleicht sowohl einige von uns, von den Linken gedacht haben, aber auch von den Rechten, die das instrumentalisieren wollten. Die bleiben da scheinbar erstmal aus. Was man hier ganz gut sieht, ist, als Folge des Ukraine-Kriegs im Sommer die Strompreise und die Gaspreise, ich nehme mal hier den Gaspreis, als die so extrem hoch gingen, da wurde halt im Grunde das extrapoliert, weiter verlängert und gedacht, oh weia, was passiert, wenn die jetzt immer so weitergehen? Was wird dann im Winter passieren? Das war der Hintergrund, warum zu Recht, glaube ich, viele davon ausgegangen sind, das wird dann zu Reaktionen, zu Kämpfen, möglicherweise zu Aufständen führen, die auch unter Umständen von neofaschistischen reaktionären Kräften missbraucht werden können. Und jetzt ist aber Folgendes eingetreten, dass, wie man hier sieht, die wieder abgesackt sind. Das heißt, es sieht jetzt gar nicht mehr so dramatisch aus. Und das war ja auch die Zeit, wo der Staat massiv Geld reingepumpt hat, um den Leuten so die Angst zu nehmen. Also es gab vor allem das 9-Euro-Ticket und den Tankrabatt. Das waren insgesamt 6 Milliarden Euro, die der Staat da in Konsumtion reingepumpt hat. Das ist nicht unerheblich. Auch wenn man sich darüber streiten kann, wie sinnvoll das alles war, dass sie dann auch gleichzeitig noch den Autoverkehr angekurbelt haben. Aber das ist so ein bisschen der Hintergrund erstmal von den Energiekosten, warum es vielleicht jetzt wieder nicht ganz so dramatisch aussieht. Und das andere ist, dass wir auch vor dem Hintergrund einer Krisenerfahrung in den letzten 2 Jahren stehen, die eigentlich viel dramatischer waren im Vergleich zur aktuellen Situation. Das ist jetzt nur mal aufgezeichnet, die Entwicklung des Bruttoinlandproduktes, also des Bruttosozialprodukts im globalen Rahmen. Das ist also 2020, als die Corona-Krise, die sogenannte Corona-Krise anfing, ist das dramatisch runtergegangen und dann hat es überall eben große Pakete gegeben und das hat sich dann relativ schnell wieder normalisiert. Hier auch nochmal an Welthandel und Weltproduktion zu sehen, das gab einen massiven Einbruch. Aber jetzt aktuell befinden wir uns sozusagen wieder auf dem Weg aus dieser Krise. Und das zeigt sich vor allen Dingen auch in den Arbeitslosenzahlen. Krise heißt normalerweise ein Anschnellen von Arbeitslosigkeit, ein Hochgehen von Arbeitslosigkeit. Das ist während der Corona-Krise massiv abgefangen worden, auch durch Staatsausgaben. Also hier links in der Tabelle sehen wir das Bruttoinlandsprodukt und die Konsumausgaben. Und wir sehen, dass der private Konsum tatsächlich massiv eingesackt ist. Die Leute hatten weniger Geld, trotz der Corona-Hilfen. Oder sie haben aus Angst nicht so viel Geld ausgegeben, weil unklar war, wie es weitergeht. Und in der gleichen Zeit sind die staatlichen Konsumausgaben, also diese Kurve, die hier nach oben geht, massiv angestiegen. Die haben Geld reingebuttert, dazu gehören auch die Corona-Hilfen, alles mögliche andere. Und das hat dazu geführt, dass sich auch die Entwicklung des Sozialproduktes relativ bald wieder erholt hat. Was man hier ganz schön sieht, das ist auch ganz interessant, die Entwicklung der Zahl der Erwerbstätigen ist leicht eingeknickt und dann aber auch wieder angestiegen, aber die Arbeitsstunden sind runtergegangen. Das ist übrigens auch ein bisschen so ein psychologischer Faktor, immer bei Langzeitarbeitslosigkeit oder bei so einer Corona-Krise, wo Leute für das Nichtstun bezahlt werden, in Anführungszeichen, da warnen dann immer die bürgerlichen Ökonomen und die Menschen, die sich um die Stabilität des Kapitalismus Gedanken machen, vor dem Effekt der Arbeitsentwöhnung. Und es hat, also wenn man nach USA oder Frankreich guckt, da gab es auch massive Diskussionen darüber, das ist schwierig, weil die Leute nach dem Auslaufen dieser staatlichen Hilfen wieder ans Arbeiten zu bringen. Und in Deutschland, wir haben jetzt immer noch einen großen Arbeitskräftemangel in solchen richtig beschissenen Jobs wie in der Gastronomie. Da gibt es halt erste Untersuchungen dazu. Die Leute haben halt diese beschissenen Arbeitsplätze verlassen und sind zu anderen Arbeitsplätzen gegangen, die vielleicht nicht unbedingt so viel besser bezahlt sind oder so, aber unter Umständen bessere Bedingungen haben. Es gibt mittlerweile zwei empirische Untersuchungen dazu. Leute sind aus der Gastronomie vor allen Dingen in Einzelhandel und in die Logistik abgewandert. Teilweise, weil sie sagen, da sind immerhin die Arbeitszeiten familienfreundlicher, da muss ich nicht bis nachts um 2 Uhr irgendwie arbeiten. Aber das ist so ein bisschen was, wenn wir heute über Krisenerfahrung, Krisenbewusstsein bei Menschen nachdenken, was wir im Kopf haben müssen, das ist halt, was in den letzten 2 Jahren passiert ist. Und wenn wir uns mal jetzt ein bisschen weiter historisch angucken, was so Krisenerfahrungen sind, was mit einer großen, schweren Krise, Erschütterung verbunden ist, ist vor allen Dingen eben die Arbeitslosigkeit, dass Menschen, oder Erwerbslosigkeit besser heißen sollte, dass halt Menschen keine Möglichkeit haben, mehr einigermaßen vernünftig Geld zu verdienen. Was natürlich heute noch dazu kommt, ist, dass seit 2004 die Bedingungen für Arbeitslose massiv verschlechtert worden sind durch die Hartz-IV-Reform. Da merkt man so ein bisschen den Krisendruck, also dass diese ganze Diskussion um das Bürgergeld hat was damit zu tun, dass sie merken, wir müssen jetzt irgendwas machen, weil Hartz IV hat so einen schlechten Ruf. Es ist keine wirklich, kann man eine Diskussion darauf eingehen, keine wirklich grundlegende Veränderung und Verbesserung, bleibt beim Hartz IV-System. Aber aus verschiedenen Gründen waren sie gezwungen, jetzt zumindest eine kosmetische Korrektur zu machen. Aber wenn wir uns jetzt das mal so im Verlauf angucken, nach dem Zweiten Weltkrieg gab es eben diese Boomjahre, das berühmte Wirtschaftswunder. Und es kam zum relativ schnellen Abbau der Arbeitslosigkeit und dann zu einigen wenigen Jahren einer extrem niedrigen Arbeitslosigkeit. Und das halten bürgerliche Ökonomen schon für ein Problem, wenn die Arbeitslosigkeit unter 2% ist. Das nennen die bürgerlichen Ökonomen das natürliche Niveau der Arbeitslosigkeit, weil es braucht immer im Kapitalismus ein bestimmtes Maß an Arbeitslosigkeit, um die Leute zur Arbeit zwingen zu können. Das macht ja auch einen Druck, das macht Konkurrenz. Und das ist, im Grunde ist es erstaunlich, dass das hier in den Zeiten des Wirtschaftswunders eine Zeit lang ging. Und der erste schwere Kriseneinbruch war dann 1974-75. Und einige sagen auch, das war im Grunde das Ende dieses ganzen Konjunkturzyklus ist und was danach kam, ist was ganz Besonderes. Da sind in Deutschland, ist die Arbeitslosigkeit auf 1 Million hochgeschnellt und was das Erschreckende war, wir sehen, der erste kleine Einbruch war 1966-67, aber das sah so aus, na gut, es ist eine Krise, da geht es kurz hoch und dann geht es auch wieder zurück. Die IG Metall hat sich damals irgendwie bei den sogenannten Gastarbeitern bedankt, dass sie alle schön nach Hause wieder gegangen sind. Etwas zynisch-rassistisches Verhalten, aber es kam wieder zu einer Stabilisierung. Das passierte 1974 nicht nach der Krise und es kam dann die schwere Krise 1980-82 und es bildete sich ein Plateau von 2 Millionen Arbeitslosen, was später auch noch höher ging. Und vor dem Hintergrund, das ist natürlich jetzt ein bisschen langfristiger historisch gedacht, sehen wir, dass wir jetzt im Moment im Grunde in einer wieder Phase zurückgehender Arbeitslosigkeit uns befinden. Mit aller Vorsicht zu genießen, da sind viele statistische Tricks auch bei, wer als arbeitslos gezählt wird, wer nicht. Man hat Leute, die in Maßnahmen sind, rausgenommen, die früher mitgezählt wurden und so weiter. Das müssen wir auch im Kopf haben. Aber von der Tendenz her ist es tatsächlich so, in den letzten 12 Monaten wurden Arbeitskräfte gesucht. Wir hatten gerade diesen Gipfel über Arbeitskräftemangel in Berlin, was das migrationspolitisch bedeutet. Und das ist halt so ein bisschen der Hintergrund. Als letztes jetzt zur Frage der Arbeitslosigkeit, das ist aus der FAZ vom 1. Dezember, also von vor 2 Tagen. Und sie sagen, naja, es gibt einen kleinen Unterschied, einen kleinen, zu den beiden Vorjahren, nämlich dass die Arbeitslosigkeit nicht genauso stark wie 2021 und 2020 im November zurückgegangen ist. Es gibt nach wie vor einen kleinen Rückgang, es gibt auch eine hohe Zahl von offenen Stellen. Aber das ist so die Grundkonstellation. Es wird zwar von den Ökonomen, auch von den bürgerlichen Ökonomen vorausgesagt, dass wir wahrscheinlich jetzt im ersten Halbjahr 2023 in eine ökonomische Krise reinschlittert, aber niemand kann genau sagen, wie hoch wird sich das in den Arbeitslosenzahlen niederschlagen. Und das ist so, glaube ich, im Moment so ein bisschen dieser Schwebezustand, warum bei aller berechtigten Kritik an den ganzen Maßnahmen, an den steigenden Energiekosten und so weiter, die Energiekonzerne oder die Anbieter auf lokaler Ebene sind natürlich, wissen das zu nutzen, heben jetzt überall die Gebühren an und so. Vielleicht habt ihr auch schon diese Briefe bekommen, also ich habe schon bekommen, dass ich jetzt meinen Abschlag irgendwie um 50% erhöhen wird nächstes Jahr. Die nehmen das natürlich mit. Ja. Aber es ist, entspricht erstmal nicht der wirklichen Kostenentwicklung. Und das ist, glaube ich, so die Schwierigkeit, warum sich jetzt noch nicht so breite Massenbewegungen einstellen. Also wir werden ja noch auf verschiedene Initiativen eingehen. Das andere ist, und das ist, glaube ich, für uns jetzt als linke Kräfte oder kapitalismuskritische Kräfte eine wichtige Sache, diese ganzen Krisen der letzten Jahre sind als extern verursachte Krisen verhandelt worden, die nichts mit Kapitalismus zu tun haben. Das sieht dann so aus, es kommt irgendwie ein gefährlicher Virus, es bricht ein Krieg aus, wir haben die ganzen Klimaprobleme. Es sieht also so aus, das wird immer so dargestellt, es habe nichts mit Kapitalismus zu tun. Und in dem Kontext ist es wichtig, daran zu erinnern, auch wenn wir uns den Verlauf dieser sogenannten extern verursachten Krisen angucken, was sie mit der kapitalistischen Verfasstheit dieser Gesellschaft zu tun haben. Deswegen will ich einen kurzen Ausblick in Krise und Kapitalismus machen. Das spezifisch Kapitalistische der Krise, das dringt ins Bewusstsein Anfang des 19. Jahrhunderts. Die erste globale Weltwirtschaftskrise gibt es 1857. Aber damals ist den Leuten die Paradoxie dieser Krise im Kapitalismus noch viel anders bewusst als heute. Krisen hat es in der ganzen Geschichte der Menschheit gegeben. Es gab Dürrezeiten, es gab kein Wasser, es gab Krankheiten. Es gab Missernten, das waren Krisen. Da fehlte etwas, da fehlten Nahrungsmittel, da fehlten Mittel. Und jetzt auf einmal entstehen Krisen, weil zu viel da ist. Das ist erstmal für die Leute damals absolut widersinnig. Es ist zu viel produziert worden. Es ist zu viel an Gebrauchswerten hergestellt worden. Die können nicht mehr abgesetzt werden, die können nicht mehr profitabel verkauft werden. Und die Produktion wird eingestellt. Das ist eine unglaubliche Paradoxie und was da allmählich so bewusst wird, Kapitalismus hat etwas damit zu tun, dass es auf einmal zwei verschiedene Formen von Wert, von Gebrauch, also von was ist Reichtum, was hat einen Wert. Und da fallen zwei Sachen auseinander. Adam Smith nennt das auch das Wertparadox, dass es zwei verschiedene Wertmessungen gibt. Es gibt den Gebrauchswert, das, was für uns als Menschen nützlich ist, wichtig ist. Und es gibt so etwas wie einen ökonomischen Wert, der in Geld gemessen wird. Und das kann völlig gegenläufig sein. Also hier ist ein klassisches Beispiel für das Wertparadox. Wasser hat einen relativ geringen Wert. Also wenn wir euch mal die Kubikmeterpreise, irgendwie, die wir heute für Wasser zahlen, angucken, die sind eigentlich skandalös niedrig, gemessen an der globalen Wasserproblematik. Aber es hat einen enorm hohen Gebrauchswert. Wir alle könnten keine paar Tage ohne Wasser leben. Umgekehrt, solche Dinge wie zum Beispiel Diamanten oder auch Gold haben einen extrem hohen ökonomischen Wert, in Geld gemessen, aber du kannst nicht viel damit machen. Also ich brauche nicht jeden Tag irgendwie Diamanten auf dem Tisch haben, und dann werde ich nicht satt. Und Gold kann ich auch nicht essen. Also es ist eine Paradoxie, dass wir zwei verschiedene Formen von Reichtum haben, nämlich diesen geldlichen, ökonomischen Reichtum, Marx nennt das den Wert, und das, was nützlich ist, was wir als den Gebrauchswert bezeichnen. Und dass das so auseinanderfällt und im Widerspruch miteinander gerät, zeigt sich jetzt eben in diesem völlig neuartigen Phänomen der Wirtschaftskrise, der kapitalistischen Wirtschaftskrise. Dass also Menschen entlassen werden, keine Arbeit finden, dass sie verarmen, weil zu viel produziert wird, weil es nicht mehr Profit bringt. Und was sich eben seit dem 16. Jahrhundert mit der Öffnung des Atlantischen Raums im 16. Jahrhundert, was sich zunehmend durchgesetzt hat, ist ein neues Prinzip des Wirtschaftens, was so einer merkwürdigen Formel gehorcht, die Marx in so eine Formel geschrieben hat, GBG-. Das heißt, das ganze Wirtschaften beruht auf dem Prinzip, ich gebe Geld aus für Waren, ich kaufe Maschinen, ich kaufe Arbeitskraft, vor allen Dingen Arbeitskräfte ein, in der Erwartung, dass ich dann etwas produziere, um am Schluss mehr Geld zu bekommen, also mehr Wert. Und das ist eine lange Geschichte, ist eine komplizierte Geschichte, auch verbunden mit sehr vielen Kämpfen, wo sich Menschen immer wieder dagegen aufgelehnt haben. Aber das hat sich global letztendlich durchgesetzt. Und damit diese schlichte, simple Formel unser ganzes Leben dominiert, unser ganzes Leben beherrschen kann, dafür sind zwei Sachen wichtig. Einmal, dass alles zunehmend in Ware verwandelt wird, was wir auch als Kommodifizierung bezeichnen. Und das Allerwichtigste ist, dass die Menschen von ihren Produktionsmitteln getrennt sind, dass sie keine Möglichkeit mehr haben, ein Stück Acker zu haben, ihre Lebensmittel selber herzustellen. Und dann ist es das nackte Leben. Die Menschen sind nackt, sie haben gar nichts. Und das Einzige, was sie machen können, ist, ihre Arbeitskraft zu verkaufen gegen Geld. Das ist die Situation, in der wir eigentlich die meisten von uns heute sind. Wir haben nicht die Möglichkeit, unsere Lebensmittel selber herzustellen, zumal auch die Bedürfnisse angewachsen sind. Wir wollen ja nicht nur irgendwie Brot und Wasser, sondern wir wollen auch vielleicht einen Computer oder ein Smartphone oder mal irgendwie ein Kaltgetränk. Das können wir alles mit unseren eigenen Mitteln nicht mehr herstellen. Das beruht auf einem gigantischen gesellschaftlichen Zusammenhang. Und der ist uns aber entrissen, der ist monopolisiert von einer Kapitalistenklasse, die ein Monopol auf diese Produktionsmittel hat. Und was Sie erwarten, damit das eingesetzt wird, damit also die Arbeitskräfte und die Produktionsmittel wieder zusammengefügt werden, dass am Schluss ein Profitball rauskommt. Und das ist im Grunde, was im Hintergrund auch der aktuellen Krisen steht, dass es immer darum geht, wie kann sich diese Profitabilität einstellen und ist sie gesichert. Wenn wir uns zunächst mal so den Konjunkturverlauf angucken, das ist jetzt hier so seit der Weltwirtschaftskrise in den 1920er Jahren, dann sehen wir, es hat immer Konjunkturen gegeben. Es hat immer konjunkturelle Zyklen gegeben. So im Abstand von 8 bis 10 Jahren bricht die Wirtschaft immer ein. Es führt hier 1977, 75, 82, 93 und so weiter, kommt es zu Einbrüchen, zu einem Rückgang der Produktion. Und wenn wir da ins Detail gehen, sehen wir, das sind dann immer Probleme, dass nicht mehr genug Profit rausgezogen werden kann. Und dann kommt es in solchen Krisen zu einer Vernichtung von Werten, zur Arbeitslosigkeit. Auch nicht zu unterschätzen ist in bestimmten Phasen die disziplinierende Wirkung von Krisen. Also für Kapitalistinnen und die Ökonomen und so weiter ist das immer ein Thema, dass Krisen auch eine Funktion für die Disziplinierung haben. Das wird auch momentan sehr stark, gerade in den USA, da so diskutiert, vor dem Hintergrund, dass die Leute sich jetzt an die Corona-Hilfen gewöhnt haben und so weiter. Es braucht wieder einen disziplinierenden Effekt. Und da spielt eben die Arbeitslosigkeit in solchen Krisen eine ganz große Rolle. Was wir aber auch sehen in dieser Grafik, ist, dass die Zuwachsraten Wirtschaftsprodukts und damit natürlich auch die Zuwachsraten der Profite, dass das schleichend zurückgegangen ist. Also wir hatten extrem hohe Werte im Wirtschaftsboom nach dem Zweiten Weltkrieg und einige marxistische Ökonomen wie Robert Brenner, die es sehr genau angeguckt haben, sagen im Grunde mit dieser Krise 1974, 75 kommt es zu einem Ende dieses starken Akkumulationszyklus. Und es ist eigentlich schwer erklärbar, warum es trotzdem dann nicht zu einer massiven Krise, wie hier links, ganz links zu sehen, in der Weltwirtschaftskrise kommt. Und der Hauptgrund oder einer der wichtigsten Gründe ist das, was als die sogenannte Finanzialisierung der Wirtschaft bezeichnet wird. Wenn wir uns mal angucken, ist jetzt für die USA so eine Auflistung, der Anteil der finanziellen Profite an den Gesamtprofiten des Kapitals. Und der Anteil aus Finanzgeschäften, also was Banken machen, Versicherungen und so weiter, ist seit vor allen Dingen der Krise 75 oder noch, nee, eigentlich hier sieht man es deutlich, seit der Krise 80, 82 explodiert der regelrecht. Das ist ja nicht zufälligerweise auch genau die Zeit, wo der Neoliberalismus aufkommt. 79, 80 sind die Jahre, wo Maggie Thatcher in England und Ronald Reagan in den USA an die Macht kommen und wo zunehmend eben diese neoliberale Doktrin durchgesetzt wird, die stark auch, alles muss privatisiert werden, der Sozialstaat muss zurückgeschraubt werden und so weiter. Und da steigt also der Anteil der aus Finanzgeschäften generierten Profite. Das Problem ist nur letztendlich, um es kurz zu sagen, können Profite nur aus lebendiger Arbeit geschaffen werden. Es ist also ein fiktiver Boom. Es sind fiktive Werte, die hier geschaffen werden. Das kann aber durchaus relativ lange gehen. Und wir befinden uns also in so einer Phase der Finanzialisierung, die auch immer wieder zu Blasen führt. Im Jahr 2000 ist eine große Blase geplatzt. Da nennt man den sogenannten IT-Boom, dass alle gedacht haben, jetzt mit den Computern können wir wahnsinnig viel Geld machen. Es hat dann wieder eine Erholung gegeben, die aber dadurch erzeugt wurde, dass ausgehend von den USA ein enormer Immobilienboom angeleiert wurde, der letztendlich auch fiktiv war und der dann 2007, 2008 zusammengestürzt ist. Und was wir jetzt erleben, könnte man sagen, seitdem ist im Grunde so eine ähnliche Akkumulierung fiktiven Werten durch Staatsverschuldung. Das ist möglich geworden durch extrem niedrige Zinsen. Das ist jetzt nochmal extrem ausgeweitet worden durch die Corona-Krise, durch die Corona-Hilfen. Das ist ja, wenn jetzt zum Beispiel für das 9-Euro-Ticket oder diesen Tankrabatt insgesamt 6 Milliarden Euro ausgegeben werden vom deutschen Staat, das ist ja kein wirkliches Geld. Das sind Kredite. Das sind Kredite und nun wissen wir aus der Geschichte, dass Staaten noch nie ihre Kredite zurückbezahlt haben. Das müssen nur wir armen Menschen. Aber es wird irgendwann, wird auch diese Blase wird zum Platzen kommen. Und das ist, was es im Grunde jetzt abzeichnet, was den Ökonomen auch Sorgen macht, dass nicht klar ist, ob es nicht jetzt ähnlich wie 2007, 2008 oder noch schlimmer, unter Umständen so wie 1929, zu einem Platzen dieser Blase kommt. Und das ist so der Hintergrund der ganzen Entwicklung heute, was klar macht, dass dieser Versuch zu sagen, ja, es liegt jetzt irgendwie am Ukraine-Krieg oder es liegt an der Pandemie, das nicht ausreicht, um diese Krise zu erklären. Und zum Schluss nur ganz kurz noch, um das Bild sozusagen noch länger, die ganze Phase des Kapitalismus auszuweiten. Das ist ein bisschen kompliziertes Schaubild, ich will es mal kurz erklären. Giovanni Arrighi, ein italienischer Wirtschaftshistoriker, der hat sich den Verlauf von Krisen über die quasi ganze Zeit des Kapitalismus, wenn wir mal sagen, wir datieren den so auf das, er fängt hier sogar schon im 15. und 16. Jahrhundert an und hat sich angeguckt, wie solche Krisen verlaufen. Und er nennt das die systemischen Krisen, wo es jeweils zwischen den Phasen, er hat vier große Phasen, wo es zu Umbrüchen kommt, die verbunden sind damit, dass auch das gesamte globale staatliche Gefüge sich ändert. Die erste Phase, er nennt das lange 15. und 16. Jahrhundert, ist dominiert von den norditalienischen Finanzzentren Genua. Das erscheint jetzt sehr klein, aber Genua war verbunden damals mit Spanien, mit dem Habsburger Reich und dominierte den Welthandel, was damals sich so als Welthandel abzeichnete. Wird dann abgelöst im 17. Jahrhundert von der damals führenden Seemacht, kann man sich heute auch nicht mehr so vorstellen, das ist dieses kleine Niederlande, was wir als Holland bezeichnen. Es war aber wirklich damals das Zentrum der Welt. Die Amsterdamer Börse stand im Mittelpunkt, wird dann abgelöst im 19. Jahrhundert vom britischen Empire und in dieser blutigen ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, also vor allen Dingen nach dem Zweiten Weltkrieg, übernehmen dann die USA diese hegemoniale Kontrolle der Welt. Und was ökonomisch da passiert ist, dass es immer am Anfang eine Phase von ausgeweiteter Akkumulation und tatsächlich Produktion gibt Und es kommt dann zu sogenannten, er nennt das Signalkrisen, wo diese Akkumulation abbricht. Das wäre im Vergleich jetzt 1974, 75 für uns. Und danach kommt es aber jetzt nicht sofort zum Zusammenbruch und zur systemischen Krise, sondern erstmal zu einer Finanzialisierung der Wirtschaft, wo die dominierenden Mächte aufgrund der besonderen Rolle ihrer Währung als globales Geld so eine affektive Entwicklung weiterführen können. Interessanterweise ist das dann auch immer die Zeit, wo die Blütezeit von Kultur und Kunst, weil es dazugehörte, in solchen Phasen eben sehr viel Geld in die Kunst zu investieren. Das ist auch so eine interessante Parallele zu heute, weil ja heute auch sehr viel Geld in Kunst gepumpt wird von Staaten oder über den Kunstmarkt. Und da scheint es einen Zusammenhang zu geben. Und das heißt, wenn das sozusagen etwas mit unserer heutigen Wirklichkeit zu tun hat, dann bewegen wir uns heute auf eine systemische Krise zu. Und da können wir dann auch eine Erklärung dafür finden, was da in der Ukraine gerade passiert, weil es deutet sich der Zusammenbruch einer hegemonialen Ordnung an. Und das ist das Erschreckende für uns erstmal, dass was in der Ukraine passiert, das wird sich wiederholen in Taiwan, das wird sich wiederholen in anderen Regionen der Erde, weil es eben eine hegemoniale Macht in der Form, wie man gibt, sondern es danach aussieht, als ob die wegfällt. Und wenn wir in die Geschichte schauen, hat es immer 30, 40, 50 Jahre gedauert, bis sich das System dann wieder irgendwie stabilisiert hat. Natürlich ist das nicht das, was wir wollen. Wir wollen ja nicht, dass sich dieses blöde System nochmal stabilisiert. Und da ist ganz interessant, also Giovanni Arrighi hat zusammen mit seiner Frau Beverly Silver sich auch angeguckt, was das im Kontext von Kämpfen, was sich da getan hat. Sie haben so eine These aufgestellt, dass es durch diese Zyklen hindurch eigentlich zu einer Stärkung der Macht von unten gekommen ist. Das, also um ein ganz simples Beispiel zu nehmen, das britische Empire konnte sich nur zur Weltmacht setzen, indem sie die reguläre, also die Sklaverei, also wir müssen uns klar machen, also gerade diese Phase des 17. und 18. Jahrhundert, da beruhte die kapitalistische Akkumulation sehr, sehr stark auf Sklaverei, also einer modernen kapitalistischen Sklaverei im Plantagensystem der Karibik, später in den Südstaaten, in Brasilien und so weiter. Die Sklaverei ist letztendlich durch die Kämpfe von unten in Frage gestellt worden, also der Kulminationspunkt war die Haitianische Revolution von 1794 bis 1803. Und das britische Empire konnte seine Hegemonie dadurch gewinnen, dass sie gesagt haben, wir schaffen jetzt die Sklaverei ab, wir unterbinden die Sklaverei, wir ersetzen sie durch ein freies System. Dummerweise hieß dieses freie System Lohnarbeit, was immer noch Ausbeutung ist, aber das Geschickte an der Lohnarbeit im Kapitalismus ist ja Ausbeutung, der Zwang zur Arbeit als ein freier Vertrag erscheint. Ja, wir schließen ja einen Vertrag. Wir sind zwar ökonomisch gezwungen, es ist ein stummer Zwang, zu arbeiten, weil wir keine Produktionsmittel haben, aber es kann als Freiheit dargestellt werden. Aber in dieser Art und Weise, also die USA konnten zum Beispiel nur an die Macht kommen, indem sie den Keynesianismus globalisiert haben, indem sie gesagt haben, sowas wie Gewerkschaften, Sozialstaat muss es überall auf der Welt geben können. Das ist ein ganz wichtiger Teil des Versailler Friedensvertrags von 1918, wo es eben um Modernisierung des Sozialrechts geht. Aber die These von Beverly Silver und Giovanni Arrighi war eben zu sagen, es kommt zu so einer verstärkten Macht. Hier in diesem beschissenen Deutschland sieht es nicht danach aus im Moment, aber wir müssen uns immer vor dem provinzialistischen Blick hüten. Das ist die Frage, wie das Verhältnis von globalem Süden und globalem Norden sich jetzt entwickeln wird. Es gibt so ein Institut, was seit 2014 versucht, statistisch Kämpfe auf der Welt zu erfassen. Und da haben sie mal für 2016 bis 2021 die Entwicklung von Unruhen und Protesten im globalen Süden aufgezeichnet und prognostizieren, dass aufgrund auch der Verknappung von Nahrungsmitteln diese Kämpfe 2022, 2023 noch zunehmen werden. Das heißt, es ist eine ganz andere Entwicklung, als wir sie so erleben. Das müssen wir uns auch klar machen. Die Frage ist, können wir hier in so einem relativ gesättigten Land des globalen Nordens, können wir Anschluss daran behalten? Dahinter verbergen sich eben diese ganzen Entwicklungen, wie in Thailand, in Chile, in vielen Teilen der Welt. Es kommt jetzt durch die Weizenverknappung, das Ansteigen der Lebensmittelpreise aufgrund des fehlenden Weizens aus der Ukraine zu massiven Ausweitungen von Aufständen und Kämpfen im Afrika südlich der Sahara. Also das müssen wir alles im Auge behalten und die Frage ist halt natürlich auch, wie wir uns damit eine Verbindung
ziehen. Hast du eine Idee, was da in Asien passiert ist?
Naja, also das sind eben diese Revolten in Thailand. Jetzt hatten wir sie in Sri Lanka. Es sind Kämpfe in China. Wenn ihr euch anguckt, was jetzt aktuell in China passiert, das ist also, ich denke, es ist die größte Sozialbewegung in China seit dem Tiananmen-Platz, also seit 1989, dass Menschen jetzt so massiv sich gegen die Einschränkung durch diese Corona-Lockdowns wehren. Es hat die ganze Zeit schon Zunahme von Streiks und Protesten in China auch gegeben. Also das ist eben, also mir geht es selber aus, man muss sich das immer wieder klar machen, das dringt teilweise auch gar nicht so groß hier in die Presse, aber gerade in Asien, Indonesien, Philippinen hat es sehr viele Aufstände und Kämpfe gegeben.
Ich würde sagen, also ich mache mal ein Beispiel, was gar nicht aus globalen Zügen ist. Es gab ja 2020 den größten Aufstand in den USA seit den 60ern. So, ne? Also das ist ja hier so als Black Lives Matter Bewegung.
Ja, ja.
Aber da haben sich halt 10.000 Leute auch militante Kämpfe in Brüssel geliefert. Also, das, hat, also das zeigt, glaube ich, wie wichtig Bewegungsnachrichten auch nochmal sind. Ich lese Tagesschau oder die Taz und dann denke ich so, passiert das jetzt gerade.
Ja, danke für den Hinweis. Nee, das ist ganz wichtig, das alles im Auge zu behalten. Es ist, wie gesagt, es gibt diese These von Beverly Silver. Ich denke, da, wenn man sich das so ein bisschen anguckt, da ist was dran. Und die Frage ist eben, wie wir uns auch darauf beziehen können.
Wobei das jetzt keine kapitalismuskritischen Unruhen jetzt hier zwar sind. Ne? Also das ist jetzt Statistik zeigt jetzt nur, dass es Unruhen gibt, aber ja, nicht den Grund.
Nee, das ist klar. Das kann man, da müssen wir jetzt tiefer in die Analyse reingehen. Ich meine, die Frage, was Kapitalismus kritisch ist, also klar, man kann festmachen vielleicht an dem, was die Leute für Parolen haben, was sie sagen, was sie im Kopf haben. Materialistisch würden wir natürlich erstmal angucken, stehen sie, sind diese Konflikte in einem Kapitalverhältnis? Wenn zum Beispiel gegen Landgrabbing in Afrika stattfindet, gegen die Enteignung von Land stattfinden, durch große Kapitalkonzerne, also die ganzen Blumen, die wir hier heute im Supermarkt kaufen, die kommen ja alle aus diesen äthiopischen Farmen, die von holländischen Multis betrieben werden. Also, dann ist das natürlich der objektiven Lage nach schon gegen das Kapital gerichtet, auch wenn den Leuten vielleicht das nicht so klar ist oder sie das anders formulieren. Aber viele dieser Kämpfer haben was damit zu tun, dass sie nach wie vor von ihren Lebensmittelgrundlagen beraubt werden, dass die Lebensmittel verteuert werden, was damit zusammenhängt, dass es sich eben verwerten soll. Aber klar, da müssten wir jetzt wirklich sich die Kämpfe genauer anschauen.